Sie fordern ein besseres Serbien. Hunderttausende protestieren seit Monaten gegen Korruption und die Regierung unter Präsident Aleksandar Vučić. Tijana war von Anfang an mit dabei. Und sie will so lange weitermachen, bis das umgesetzt wird, was sie fordert.
Dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, damit wir uns endlich sicher fühlen können. Weil besonders nach dem Einsturz haben wir uns alle sehr unsicher gefühlt.
Was Tijana meint, in der Großstadt Novi Sad ist das Vordach des Bahnhofs eingestürzt. 16 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Der Vorwurf? Baupfusch. Das war der Start der Dauerproteste. Aber was bringen die? Können sie in Serbien wirklich einen Politikwechsel anstoßen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast hört ihr neue Perspektiven. Wir nehmen uns eine Nachricht des Tages genau vor und sprechen mit Menschen, die sie betrifft. Dazu ordnen wir das Ganze ein. Es ist der 1. November 2024, Mittag. Viele Leute sind am Bahnhof von Novi Sad unterwegs, der zweitgrößten Stadt Serbiens. Plötzlich löst sich ein Teil des Vordachs am Eingang des Bahnhofs. Es stürzt herunter. 15 Menschen sterben am Unfallort. Ein weiterer später an den Verletzungen. Es war ein frisch renovierter Bahnhof. 3 Jahre lang wurde daran gebaut. Aber es soll Pfusch am Bau gegeben haben. Und die Eröffnung soll viel zu früh erzwungen worden sein, so der Vorwurf. Studierende halten danach eine Mahnwache in Belgrad, werden dabei angegriffen. Es stellt sich heraus, dass unter den Angreifern Parteifunktionäre der Regierungspartei sind. Und so fangen sie an. Die Dauerproteste gegen Korruption in Serbien. Von Anfang an mit dabei Tijana.
Ich komme aus Belgrad. Ich bin seit Anfang der Blockaden und den Protesten. Ich nehme aktiv hier teil an den Protesten und ich bin in der Arbeitsgruppe für die Medien.
Tijana ist Anfang 20 und heißt eigentlich anders. Wir sollen ihren Namen hier nicht nennen, wir kennen ihn aber. Ich wollte von ihr wissen, wann für sie klar war, ich muss protestieren. Sie sagt, sofort, seit dem Einsturz.
Also es war wirklich schwer für alle und seitdem wurde mir klar, dass ich in Protesten teilnehmen werde. Und Anfang Dezember haben wir mit den Blockaden der Fakultäten gefangen und ich war seit dem ersten Tag dort.
Was ist denn dein Ziel? Also was wünschst du dir, was sich ganz konkret ändern soll in deinem Land?
Dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, damit wir uns endlich sicher fühlen können, weil besonders nach dem Einsturz haben wir uns alle sehr unsicher gefühlt, weil es gab viele Projekte, die durchgeführt wurden und in den letzten Jahren und wir wussten nicht, ob es zu noch einem Einsturz kommen wird, weil wir haben dann gesehen, dass offensichtlich alle diese Projekte nicht professionell durchgeführt wurden, sondern dass es viel Korruption da gibt. Und dann haben wir, ich persönlich auch, wenn ich zum Beispiel auf einer Bushaltestelle war oder auf diesem neuen Bahnhof in Belgrad, habe ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt. Ich habe mich immer gefragt, was wird jetzt passieren. Und ich möchte mich also sicher fühlen und ich möchte in einem Land wohnen, wo ich mich auf die Regierung verlassen kann, im Sinne, dass ich weiß, dass alles so durchgeführt wurde, wie es professionell sein sollte.
Wie müssen wir uns denn gerade deine Tage vorstellen? Also bist du jeden Tag dabei bei Protesten oder organisierst jeden Tag Proteste?
Also mein Tag sieht so aus, dass ich meistens am Vormittag diese Lokale, also Treffen mit der Gruppe von Medien habe, wo wir dann besprechen, was wir nächstes machen können, wie das Bild in den Medien ist, was wir verbessern können und sowas. Also wir sammeln die Ideen, dann haben wir Plenum. Das Plenum dauert schon lange, also das ist so 6-7 Stunden oder so. Also alles ist so direkt demokratisch organisiert. Das bedeutet, niemand kann keine Entscheidung treffen. Also alles muss zusammen getroffen werden. Das dauert sehr lange. Das ist wirklich unpraktisch, aber so haben wir angefangen, so ist es auch jetzt. Aber das bedeutet, dass viele von uns wirklich von Vormittag bis Abend an der Uni sind. Ja, viele von uns sagen, dass wir überhaupt kein Leben haben jetzt wegen der Protesten.
Du hast eben gesagt, dass es auch sehr anstrengend sind, volle Tage. Was hält dich denn da dran? Weil ich meine, das große Ziel, dass sich jetzt politisch wirklich was tut, das scheint ja aktuell sehr weit weg zu sein.
Ja, aber was mich persönlich hält, ist diese Energie, die ich an der Fakultät spüre. Und also, weil es sehr viele Jugendliche, also junge Menschen gibt, die so auch engagiert sind. Und wir sind alle dort und allen ist es anstrengend, aber wir sind dort jeden Tag. Und das hält mich, also das motiviert mich. Und ich habe sehr gute Freunde jetzt kennengelernt und dort viele, ja, interessante, kluge Menschen kennengelernt. Und das ist, was mich hält.
Wie Tijana sich ein neues, besseres Serbien vorstellt, das erzählt sie gleich noch. Erstmal will ich aber wissen, wie konnte aus einer Mahnwache an einer Uni so ein Dauerprotest werden? Was ist da wirklich los in Serbien? Mein Kollege vor Ort kann es sagen.
Ich bin Oliver Schosch und bin Korrespondent für Südosteuropa, wo ja Serbien dazugehört. Und unser Studio ist in Wien, deswegen bin ich jetzt aus Wien zugeschaltet.
Oliver berichtet über die Situation in Serbien schon lange. Was macht diese Proteste so besonders?
Also es gibt eine große Euphorie, was die Proteste angeht. Also es gab ja in verschiedenen Unistädten, also zum Beispiel in Belgrad, in Novi Sad, wo das Dach eingestürzt ist, in Niš, in Kragujevac, gab es überall Großproteste, wo um die 100.000 oder mehr kamen. Und da haben es die Studenten so gemacht, dass die immer zu diesen Protesten entweder Rad gefahren sind, also die aus Niš nach Novi Sad und die aus Novi Sad nach Belgrad, je nachdem, wo die Demo war. Und dann gab es Marathonläufer und Fußgänger und die sind dann durch viele, viele Dörfer gegangen und haben die Bevölkerung sozusagen mitgerissen. Man muss sich vorstellen, die Bevölkerung ist ja so, dass sie oft eben nur Medien konsumieren, Fernsehsender, Boulevardzeitungen, die Regierungspropaganda verbreiten. Und so haben sie die Studenten wirklich vor der eigenen Nase gesehen. Die sind durch viele Dörfer gewandert, Marathon gelaufen oder Rad gefahren. Und die Bevölkerung stand da begeistert und hat wie bei einer Tour de France ihnen zugeklatscht, ihnen Essen und Trinken gegeben. Und so gab es eine Begeisterungswelle im ganzen Land. So, wir stehen jetzt auf, wir wollen für die Verbesserung unserer Verhältnisse kämpfen. Und genau, und jetzt ist es ja so, dass die Studentenbewegung auch ins Ausland übergeschwappt ist. An diesem Dienstag zum Beispiel waren die Studenten in Wien. Sie sind von Serbien losgefahren nach Straßburg zum Gerichtshof für Menschenrechte und waren eben an diesem Dienstag in Wien auf Zwischenstationen. Da haben wir sie auch gesehen hier im Studio Wien. Also es war 2000 Serben aus Wien, waren da begeistert in der Innenstadt gestanden und haben die eben auch bejubelt. Also die Proteste wurden ein Stück weit eben auch nach Europa getragen.
Bisher sind die Proteste ja weitestgehend friedlich abgelaufen. Es gab aber im März ja mal Meldungen, dass Schallwaffen gegen die Protestierenden eingesetzt wurden. Also die machen so ein unerträgliches Geräusch. Weiß man dazu inzwischen mehr? Gab es da Ermittlungsergebnisse?
Also das ist schwer nachzuweisen. Was man gesehen hat, ist eine Videoaufnahme, wo sich eine Menschenmenge, also eine ganze Straße in Belgrad voller Menschen, auf einmal zerteilt und die Menschen in Panik nach links und rechts rennen, also sich sozusagen die Menschenmenge zerteilt. Und dann gibt es eben diese Berichte von Leuten, die gesagt haben, es war ein ohrenbetäubender Lärm, ich hatte Ohrenschmerzen, ich hatte eben Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, also so verschiedene Symptome, die da eben darauf hindeuten. Und dann gab es eben so eine Art Salamitaktik der Regierung. Erst hat man gesagt, nee, Schallwaffen haben wir gar nicht. Dann wurde gesagt, ja, eine Schallwaffe haben wir schon, aber die sind im Lager. Dann gab es ein Foto, dass eben eine Schallwaffe sehr wohl auf einem Auto der Polizei, auf einem Polizeijeep gesehen wurde. Dann wurde gesagt, ja, ist schon theoretisch eine Schallwaffe, aber das ist eben ein Gerät, mit dem man auch Polizeidurchsagen machen kann. Also ja, Schallwaffe war schon im Einsatz, aber wurde nicht als Schallwaffe verwendet. Also da sind alle sehr, sehr misstrauisch, aber richtig final beweisen lässt sich das nicht. Aber die Studenten, die jetzt auch auf dem Weg sind nach Straßburg zum Gerichtshof, die wollen ja eben auch sich dort beschweren, dass eben eine Schallwaffe eingesetzt wurde. Und das wäre eine Menschenrechtsverletzung. Das ist nämlich in Serbien illegal, dass man das gegen Menschen einsetzt.
Dann lass uns mal auf die politischen Konsequenzen gucken. Im Januar ist ja der Ministerpräsident von Serbien im Zusammenhang mit den Protesten zurückgetreten, Miloš Vučević. Neuwahlen hat es aber nicht gegeben. Stattdessen hat Präsident Vučić einfach jemand Neues benannt, Đuro Macut. Wie positioniert denn der sich jetzt?
Also man muss grundsätzlich sagen, dass Serbien wirklich von Aleksandar Vučić regiert wird. Die Kritiker sagen, das sind alles Schachfiguren von Vučić. Es war ja so, die alte Regierung musste zurücktreten, also das Regierungskabinett, Miloš Vučević, der Premier plus seine Ministerriege, die mussten zurücktreten, denn es gab einen Skandal. Und zwar, Vučević war auch gleichzeitig Parteichef der SNS und SNS-Funktionäre haben eine Studentin zusammengeschlagen, haben ihr mit einem Baseballschläger den Kiefer gebrochen. Und da war die Aufregung so groß, dass dann Vučić beschlossen hat, jetzt tausche ich mal meine Schachfiguren aus. Also ich setze jetzt ein Zeichen, einen politischen Cut. Die ganze Regierung tritt zurück. Aber alle haben ihm gesagt, naja, das ist nur so der Versuch, die Lage zu beruhigen. Ja, und dann war die Frage, wird es eine Neuwahl geben? Nee, eben nicht. Und jetzt hat er eben gesagt, also ich habe jetzt hier einen neuen Premier und der wird eine neue Regierung bilden. Und das ist eben dieser Đuro Macut. Das ist ein völlig politisch unerfahrener Mann. Das ist ein Professor. Also man denkt ja, oh, was ist das jetzt hier? Ein Zugehen auf die Studentenprotestwelle. Aber das ist ein ganz spezieller Professor. Das ist ein Vučić-treuer Professor. Das ist einer der wenigen Professoren, die sich immer gegen die Studentenproteste ausgesprochen haben. Und den präsentiert er jetzt als den Mann, der die neue Regierung bilden will. Aber man kann sich vorstellen, ein völlig politisch unerfahrener Medizinprofessor, was wird der machen? Der wird natürlich alles tun, was Vučić von ihm will.
Was haben denn die Protestierenden jetzt dazu gesagt? Wie haben die reagiert?
Also die Studenten sagen offiziell, uns geht es überhaupt nicht um Namen. Wir wollen eine funktionierende Demokratie. Die Studenten vermeiden es auch, den Namen Vučić in den Mund zu nehmen. Sie sagen einfach, wir wollen, dass alles nach Recht und Ordnung und nach Gesetz abgeht. Das würde auch bedeuten, dass Vučić eigentlich überhaupt nicht so viel Macht haben darf, wie er hat. Denn Vučić ist eigentlich, wie Frank-Walter Steinmeier in Deutschland, der Präsident, der repräsentative Funktionen normalerweise hat. Aber er hat die ganze Macht an sich gerissen. Die Studenten sagen, es ist uns völlig wurscht, welche Politiker. Wir wollen einfach erstmal, dass Recht und Gesetz eingehalten wird und dann sollen ordentliche Politiker, die ergeben sich dann eben schon. Natürlich gibt es im Netz aber auch viel Kritik an dieser Personalie, jetzt nicht von den Studenten, sondern von anderen Leuten, die sagen, ja, was ist denn das für ein Verräter, ein Professor, der der Studentenbewegung in den Rücken fällt, der ein Speichellecker der Regierung, der jetzt eben mit einem Top-Posten in der Politik belohnt wird, was ist denn das für ein Typ? Also da gibt es schon auch viel Hass und viel Häme.
Was macht denn in der Situation jetzt die Opposition, also die politische Opposition, nicht jetzt die Bevölkerung?
Also politisch gesehen ist es ziemlich kompliziert in Serbien. In Ungarn zum Beispiel gibt es einen klaren Oppositionsführer, der jetzt gerade gegen Orban aufbegehrt und der heißt Peter Modja. In Serbien gibt es keine einzelne Person, die jetzt hervorstechen würde. Es gibt viele kleine Splitterparteien. Also da hat ja Vučić auch erfolgreich dafür gesorgt, dass die Opposition unbedeutend und zersplittert ist. Die tauchen ja in den großen Medien kaum auf. Und wir haben jetzt viele Oppositionspolitiker, so ungefähr ein Dutzend, die immer wieder in Erscheinung treten und eben auch die Proteste unterstützen, die immer wieder auch mit ihren eigenen Themen kommen, die Politik der Regierung anprangern. Aber wenn man auch die Studenten fragt, die haben keinen einzelnen Politiker, den sie präferieren. Die sagen jetzt nicht irgendwie, der Abgeordnete sollte es machen oder die Abgeordnete, sondern die sagen einfach, das System muss einfach reformiert werden und die Politiker ergeben sich dann schon. Das ist natürlich auf der einen Seite macht man sich dann wenig angreifbar, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Politiker nach oben hebt, der dann einfach von der Regierungspropaganda vernichtet werden kann, sondern wenn man eher sagt, wir sind für Recht und Ordnung, wir sind für Demokratie, wir sind gegen Korruption. Aber das Problem ist halt auch, die Macht liegt dann irgendwie auf der Straße quasi und irgendwer muss sie auch ergreifen. Aber das ist in Serbien gerade eine unglaublich schwierige Frage. Wer soll dann kommen? Wer soll es machen? Also eine kleine zersplitterte Opposition mit vielen Figuren und überhaupt noch nicht absehbar, wer jemand sein könnte, der Vučić die Macht streitbar machen könnte.
Die, die in Serbien gerade regieren, machen ihren Job nicht oder eben falsch. So klingt das schon durch bei den Protestierenden. Aber sagen wir mal, Präsident Vučić macht nicht weiter oder der neue Ministerpräsident Macut ist auch schnell wieder weg. Wer soll dann die Macht übernehmen? Das wollte ich von Tijana aus Belgrad wissen. Sie sagt?
Ja, ich glaube, dass es besser ist, dass ich jetzt nicht darüber spreche, weil wir als Studierenden jetzt nicht eine gleiche Antwort darauf haben. Verschiedene Fakultäten haben verschiedene sozusagen Ansichten, aber ich würde lieber, dass wir darüber sprechen, wenn wir uns darauf vereinbaren. Es gibt wirklich sehr verschiedene Ideologien zwischen uns. Das ist wirklich sehr wichtig zu betonen, glaube ich. Und deshalb ist dann eine schwierige Frage, was wir dann später machen werden. Ich kann nur persönlich sagen, also das ist nicht die Meinung aller Studierenden in Serbien oder sowas, nur meine persönliche Meinung, das möchte ich jetzt betonen. Aber ich hoffe, dass wir eine neue Option bekommen werden in den, was weiß ich, nächsten Tagen oder Monaten und damit es zu einer Änderung kommen kann. Weil, wie gesagt, wir waren nicht Opposition, wir waren nicht Position seit dem Anfang.
Dann lass uns nochmal bei dir bleiben. Mhm. Du studierst eigentlich, hast ja Ziele, das ist ja gerade alles on hold, oder?
Ja, genau. Mein Leben ist on hold.
Was wäre denn
mein
für
privates Leben auch.
Was wäre denn für dich so ein Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich was erreicht, was ich wollte und jetzt muss eigentlich mein vorheriges Leben wieder weitergehen?
Ja, zuerst, also wir haben diese Anforderungen oder diese Aufforderungen und ich würde am liebsten, dass sie erfüllt werden. Also wenn man sie liest, hören sie sich nicht so groß an. Also wir wollten nur diese Freigabe von Dokumenten, was das Bahnhofdach angeht, aber wir haben das noch nicht bekommen. Es ist schon 4 oder 5 Monate her und wir haben die Dokumente nicht bekommen. Das zeigt etwas, das sagt uns etwas, dass definitiv eine Korruption dahinter steckt. Und ich möchte, dass zuerst diese Anforderungen erfüllt werden. Und dann werde ich, was die Blockaden angeht, Blockaden der Fakultäten, würde ich sagen, okay, das ist Ende. Wir haben gesagt, wir sind in der Blockaden, bis diese Anforderungen erfüllt werden. Also wir sehen immer mehr Lügen. Sie haben nicht aufgehört zu lügen. Und ich möchte endlich, also dass das aufhört.
Tiana will also durchhalten, egal wie lange es dauert. Was sagt mein Kollege Oliver Schusch vor Ort? Was können die Proteste wirklich bringen?
Das ist wirklich eine spannende Frage, wie es am Ende ausgeht. Also wir haben jetzt die größte Protestbewegung in Serbien und vermutlich auch die größte Studentenprotestbewegung, die es jemals in Europa gab. Also mit einem unglaublichen Rückhalt. 3/4 der Bevölkerung ist dafür. Es gibt eine Großdemo nach der anderen. Also es ist eine Protestwelle, wie es sie noch nie gegeben hat. Und man fragt sich, ja, wie lange kann Vucic das durchhalten? Manche Experten sagen, das wird er nicht mehr bis zum Herbst durchhalten. Aber auf der anderen Seite hat Vucic seit 13 Jahren ein regelrechtes Bollwerk der Macht aufgebaut in Serbien. Also er kontrolliert ja wirklich alle Institutionen, die Medien, die Justiz, alles. Und man kann sich schwer vorstellen, wie so eine mächtige Person fallen soll. Man kann sich auch schwer vorstellen, dass plötzlich irgendwie Erdogan gestürzt wird oder Orban oder so. Das sind so diese mächtigen autoritären Präsidenten. Deswegen ein spannender Wettkampf, wer hält länger durch und schwer zu sagen, wie das am Ende ausgeht.
Ich habe Tiana am Ende eine schwierige Frage gestellt. Was, wenn das, was sie sich so sehr wünscht, nicht klappt? Ein besseres Serbien. Würde sie dann gehen?
Also ich bin jetzt mehr an der Seite, dass ich in Serbien bleiben werde. Und ich glaube, diese Proteste haben das vielen jungen Menschen auch das gesagt, dass wir für ein besseres Serbien sozusagen kämpfen und damit wir hier bleiben können, weil natürlich ist es immer schöner, wenn du in deinem Land bist. Also jetzt glaube ich, ich würde hier bleiben, aber mal sehen, was das Leben bringt.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Theresa Nehm, Alex Dojanov und ich, Ilka Knigge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne und lasst uns ein paar Sterne da. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.